The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 16. Februar.
We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected. Not just economically, not just militarily, we are connected spiritually and we are connected culturally.
Marco Rubio, der US-Außenminister, hatte am Wochenende schöne Worte dabei bei der Münchner Sicherheitskonferenz, kurz MSC. Die Trump-Regierung kümmere sich zutiefst um Europa, das hört man doch gerne hierzulande. Der Vizepräsident im vergangenen Jahr war ja eher cowboy-mäßig aufgetreten.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, hatte J.D. Vance gepoltert.
In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat.
Aber wer genau hingehört hat, der hat gemerkt, Kritik zum Teil auch durchaus berechtigt. Zum Beispiel diesmal an der zahnlosen UN, die kam auch von Rubio.
For example, the United Nations still has tremendous potential to be a tool for good in the world. But we cannot ignore that today on the most pressing matters before us, it has no answers and has played virtually no role.
The Pioneer war vor Ort in München an diesem Wochenende. Neben Gabor Steingart, Carina Mössbauer und vielen anderen Kolleginnen und Kollegen war auch ich wieder dabei. Der Bayerische Hof, das ist quasi das Zentrum der MSC, war nur nach einem intensiven Sicherheitscheck betretbar.
Das ist mein Anzug.
Innen drin gab es dann viele spannende Gesprächsrunden. Man kam in den Austausch. Es war auch wirklich spannend zu sehen, wer einem alles so über den Weg lief. Drei kurze Beobachtungen von mir als Amerikanerin. Erstens, mich hat wirklich gefreut, dass die bislang größte US-Delegation in der Geschichte der MSC dabei war. Mehr als 50 Vertreter waren gekommen und haben damit gezeigt, dass ihnen das Treffen mit den Europäern wichtig gewesen ist. Zweitens, Amerika zeigt sich hier nicht eindimensional. Nicht laut gegen leise, nicht Trump gegen den Rest, sondern vielschichtiger. Auch aus dem republikanischen Lager habe ich versöhnliche Töne gehört. Lindsey Graham, zum Beispiel konservativer republikanischer Senator aus South Carolina und einer der engsten Verbündeten von Donald Trump, hat im Talk mit den Kollegen von Politico die NATO gelobt. Alle würden die NATO lieben, er selbst umso mehr, seit die Mitglieder mehr Geld einzahlen. Friedrich Merz würde das gut machen. Die deutschen Bemühungen werden also anerkannt.
The point is, everybody loves NATO. Well, I love it more, because people are doing more. Chancellor Merz, NATO good.
Und drittens hat mich Mark Kelly bewegt auf der gleichen Bühne. Das ist der demokratische Senator aus dem Bundesstaat Arizona. Er hat gesagt, das alte Amerika sei immer noch da. Man müsse nur genauer hinschauen.
My big message is, the America that all of you know and you grew up with and has been a force for good in the world for decades, it is still there.
Meine Erkenntnis, Amerika kam in diesem Jahr, zumindest für mich vor Ort auf der MSC, differenzierter rüber, diplomatischer. Amerika ist nicht nur eine Stimme, nicht nur ein Präsident. Amerika ist ein Land im Streit mit sich selbst, aber nicht im Abschied von Europa. Und wer in München genau hingehört hat, der merkt, das transatlantische Verhältnis steht unter Spannung, aber es lebt, es ringt, es sucht. Und genau das ist vielleicht ermutigender als jede wohlklingende Rede. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie er auf die USA sieht und die Rede von Friedrich Merz bewertet, das hören wir gleich.
was ich erstaunlich fand und auch ungewöhnlich für einen deutschen Regierungschef, dass er wirklich den Führungsanspruch der Vereinigten Staaten in Frage gestellt hat. Und man hätte es aus den USA auch als Provokation begreifen können.
Außerdem Carina Mössbauer, Chefreporterin Politik, hat in München mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom über Europa gesprochen. Und wir lernen Ali aus Paris kennen, der mit 72 Jahren vom Präsidenten zu Recht mit dem höchsten Orden Frankreichs ausgezeichnet wurde. Wie hat der Ex-Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg die Rede von Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor Ort erlebt? Welche Schlüsse zieht er daraus für das europäisch-amerikanische Verhältnis? Seine kluge Analyse, die hören wir jetzt. Guten Morgen, Herr zu Guttenberg.
Guten Morgen, Chelsea Speaker.
Herr zu Guttenberg, Sie kennen die Münchner Sicherheitskonferenz seit vielen Jahren. Hat sich diese Ausgabe anders angefühlt als früher?
Ja, sie fühlte sich anders an, weil viele Vertreter so gar nicht wussten, was sie von der amerikanischen Seite erwarten wird. Und nachdem die USA immer diese Konferenz sehr geprägt haben, ursprünglich war das ja ein transatlantisches Forum, das sich dann auf die ganze Welt erweitert hat, hatte man noch immer im Ohr, was sich letztes Jahr abgespielt hatte mit J.D. Vance. Und nachdem man bei Marco Rubio, der höchstrangige Vertreter war als Außenminister, immer so ein wenig das Gefühl hatte, hier kommt jemand, der Europa noch einigermaßen versteht, war am ersten Tag so eine gewisse Grundverunsicherung zu spüren. Der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist, dass man festgestellt hat, im Vergleich zu den Jahren davor, Europa befindet sich wirklich in einer Selbstfindungsphase. Also jetzt nicht nur in einer Situation, wo man ständig das Schicksal beklagt, sondern wo man wirklich versucht, irgendetwas aus den Möglichkeiten zu machen, die man nicht hat oder die man möglicherweise jetzt aufgezwungen bekommen hat. Und auch das hat die Stimmungslage in München sehr geprägt.
Ich fand sehr interessant, am ersten Tag, bevor Marco Rubio gesprochen hat, waren sehr viele Aussagen dahingehend, wir setzen den Ton als Europäer jetzt, die Amerikaner sind nicht unser Fokus. Und trotzdem, wie Sie sagen, hat man in allen Gesprächen gefühlt, dass man nur darauf gewartet hat, was kommt da eigentlich? Diese Verunsicherung war deutlich zu spüren, fand ich, auch in den Gesprächen, die ich geführt habe. Und alle haben nur darauf geschaut, was sagt Marco Rubio eigentlich. Also ich finde das schon bezeichnend.
Es ist bezeichnend und Sie haben recht. Zum einen versuchte man natürlich, dieses Selbstbewusstsein Europas irgendwie darzustellen und muss sich aber immer wieder fragen, könnten die sich nicht noch ein Stück besser untereinander abstimmen? Aber es war schon interessant und da haben Sie recht in Ihrer Einschätzung. Ein Friedrich Merz hat sich dann eben doch sehr mit den USA befasst und beschäftigt und seine Rede zielte wirklich darauf ab. Man hatte fast das Gefühl gehabt, es sollte nochmal eine Antwort auf Mark Carneys Rede in Davos sein. Und wo er mit ähnlichen Versatzstücken gearbeitet hat, vom Bruch gesprochen hat, davon gesprochen hat, was ich erstaunlich fand und auch ungewöhnlich für einen deutschen Regierungschef, dass er wirklich den Führungsanspruch der Vereinigten Staaten in Frage gestellt hat. Und man hätte es aus den USA auch als Provokation begreifen können.
Wenn es nach dem Fall der Berliner Mauer einen unipolaren Moment in der Geschichte gegeben hat, dann ist der lange vorbei. Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten, vielleicht schon verspielt.
Und darauf ist Marco Rubio dann in meinen Augen vergleichsweise wenig eingegangen.
Ich saß selber nicht in dem Raum, als Marco Rubio gesprochen hat, aber Sie schon. Vielleicht können Sie uns einmal schildern, wie die Stimmung so im Raum gewesen ist. Ich habe nur gesehen, am Ende gab es Standing Ovations und ein paar Mal wurde auch applaudiert zu den kleinen witzigen Sachen, die er auch eingebaut hatte in seine Rede. Wie haben Sie die Stimmung im Raum wahrgenommen?
Ja, es war eine relativ bizarre Stimmung, weil sich die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr schnell haben einnehmen lassen von den vordergründig transatlantischen Tönen und europafreundlichen Tönen. So, man hatte so ein bisschen das Gefühl, da kommt einer am Valentinstag und verteilt Rosen. Und diejenigen schauen erstmal, die Rosen empfangen sollen, schauen erstmal gebannt und dankbar auf diese Rosen, um dann festzustellen, dass die Rosen Dornen haben. Und zwar Dornen, die wir seit langer Zeit, zumindest seit der Trump-Administration in ihrer zweiten Runde, jetzt sehr, sehr genau kennen. Und man hat sich im Applaus, im Zwischenapplaus immer noch von der Farbe der Rosen leiten lassen und die Dornen im Grunde erst danach zu begreifen gelernt. Und das hat diese Stimmungslage wahrscheinlich sehr geprägt im Raum. Bei Standing Ovations muss man immer ein bisschen aufpassen. Man darf nicht vergessen, in diesem Festsaal im Bayerischen Hof sitzen bei einer Rede des amerikanischen Spitzenvertreters ganz vorne in der Regel immer auch die große Delegation der Vereinigten Staaten. Die sind natürlich auch als erstes aufgestanden. Das hat natürlich auch einen Effekt ausgelöst. Also wer weiß, wenn da die Sitze etwas anders verteilt gewesen wären, ob es wirklich insgesamt zu Standing Ovations gekommen wäre. Aber es war eine geschickt konzertierte Rede, das muss man offen sagen. Und er hat einen Ton gefunden, der sehr viele unterschiedliche Gemengelagen abgedeckt hat.
Haben Sie den Eindruck, dass die Europäer jetzt auch diese Dornen, wie Sie es so bezeichnet haben, dass sie diese Dornen jetzt begriffen haben inzwischen? Oder sind alle so ein bisschen besänftigt, auch von den schönen Tönen, die Marco Rubio angeschlagen hat? Da hat natürlich von gemeinsamen Werten und Kultur und Herkunft gesprochen, aber eben auch der Satz, wir wollen keine höflichen Verwalter des kontrollierten Niedergangs des Westens sein. Also da waren schon harte Sachen dabei. Haben die Europäer jetzt inzwischen verstanden und wie kam das dann im Laufe des Tages?
Also man hat irgendwann begriffen, dass man kalte Nachrichten in warme Worte verpacken kann. Und viele der Punkte, die im letzten Jahr zur Schockstarre bei der Rede von J.D. Vance geführt haben, sind mit einer etwas anderen Diktion, aber inhaltlich relativ deckungsgleich auch von Marco Rubio geliefert worden. Der einzige Unterschied war der, dass er trotzdem versucht hatte, Europa nicht aufzugeben. Das hat er tatsächlich auch so formuliert. Also das war jetzt etwas, was wir von J.D. Vance so nicht gehört haben und was wir in der Tonalität natürlich auch nie von Donald Trump hören. Und gerade in dem Kontext muss man sich natürlich dann schon auch fragen, und das war etwas, was auch durch die Räume dann gewabert ist im Nachgang, wie viel ist eine solche Rede Rubios mit den Bezugspunkten, die positiv waren, wert, wenn der eigentliche Entscheidungsträger einer ist, der seine Launen so oft wechselt, wie er die Unterhosen wechselt. Deswegen hat sich diese erste leichte Euphorie bei einigen, zumindest in meiner Wahrnehmung, in den Stunden danach dann schon in einen vergleichsweise nüchternes Herangehen gewandelt. Ich würde nicht sagen ernüchtert, weil man darf eines ja auch nicht vergessen, die amerikanische Administration, und Sie wissen, dass ich sehr kritisch gegenüber dieser amerikanischen Administration bin, hat aber doch in einigen Punkten es doch zustande gebracht, dass die Europäer zumindest was die Verteidigungsmöglichkeiten innerhalb der NATO und Ähnliches anbelangt, endlich einmal in die Schuhe gekommen ist. Und deswegen darf man da jetzt auch nicht alles nur negativ bewerten. Und es war eine Bestandsaufnahme, aber gleichzeitig, und das war interessant, durchaus auch ein Bekenntnis zu sagen, wir geben Europa nicht gänzlich auf, wir geben auch die NATO nicht auf. Und ein bisschen schon ein Echo, obwohl es wahrscheinlich nicht geplant war, zu dem, was ein Friedrich Merz und ein Macron am Tag davor gesagt haben, die einfach auch nochmal festgestellt haben, wir müssen stärker, wir müssen besser, wir müssen souveräner werden und das mit Beispielen auch unterlegt haben.
Welche anderen Gespräche, welche überraschenden Momente gab es für Sie in den Räumen, die wir Journalisten vielleicht nicht betreten durften auf der MSC? Gab es da überraschende Momente, von denen Sie uns was erzählen können?
Also ich würde mal sagen, ein überraschendes Gespräch, was ich hatte, war mit Gavin Newsom. Und den kannte ich jetzt, aber es war natürlich interessant, ihn in seiner Rolle, auch in seiner Münchner Rolle zu sehen, wo er ja nicht das große Podium genutzt hatte, sondern ein Nebenpodium. Und üblicherweise ist es ja so, dass eine Delegation das eigene Land in einem fremden Land nicht in die Tonne tritt. So, jetzt war eine interessante Demokratendelegation ja auch in München, also AOC war da, es war Gavin Newsom da, also Vertreter, die nun wirklich eine diametral andere Ansicht als diese amerikanische Regierung haben. Und trotzdem, was bei Gavin Newsom interessant war im Gespräch, er hat sich explizit erkundigt, wie die amerikanische Tonalität jetzt in Europa aufgenommen wurde und auch, ähnlich wie Republikaner, was tut ihr jetzt eigentlich? Was macht ihr? Was macht ihr, um letztlich dieses transatlantische Bündnis neu zu definieren? Und ganz ähnlich kam das auch von Gavin Newsom. Also er hat Trump kritisiert zum einen, hat aber auch deutlich gemacht, selbst unter den Demokraten gibt es schon Zweifel, ob die Europäer das erfüllen, was man über Jahrzehnte von ihnen erwartet, dass sie eben nicht nur Freerider sind, also sich immer nur auf Kosten der Amerikaner auf die Zuverlässigkeit der USA verlassen haben.
Was würden Sie sagen, Herr zu Guttenberg, wie jetzt Stand der Dinge in der transatlantischen Partnerschaft ist, auch nach dieser MSC jetzt? Wie zuversichtlich oder wie pessimistisch sind Sie?
Also ich würde sagen, man darf sich auch mal an neuen positiveren Zwischentönen erfreuen, aber man muss weiterhin mit Worst-Case-Szenarien planen. Und da können viele Themen dazu beitragen, die dann zum heiligen Zorn im Oval Office führen. Also beispielsweise Tech-Regulierung aus Europa als ein Beispiel. Oder der Grönland-Konflikt ist noch lange nicht gelöst. Die Frage, wie sich der Ukraine-Konflikt wird lösen lassen. Auch das ist auf den Gängen natürlich viel, viel gesprochen und besprochen worden, außerhalb auch der offiziellen Podien und Foren, die es da gab. Und deswegen ist es momentan ein Verhältnis, das mich nicht hoffnungslos stimmt. Im Gegenteil, weil die Europäer eben merken, sie müssen mehr für ihr eigenes Standing auf dieser Welt machen. Und wenn es uns gelingt, innerhalb der NATO, also gerade im militärischen, im Verteidigungsbereich mehr zu leisten, wird man auch Respekt zurückerlangen. Und zwar über die Parteigrenzen in den USA hinweg. Weil zu hoffen und zu glauben, dass im Jahre 2029, wenn ein Donald Trump, so Gott will und sein Verfassungsverständnis es will, nicht mehr Präsident sein sollte, wer weiß, dann zu glauben, dass man in die gute alte Zeit zurückschlittert, ist eine gefährliche Illusion und vor der sollten wir uns hüten.
Ja, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis auch aus dieser MSC jetzt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr zu Gutenberg.
Sehr, sehr gerne.
Der kalifornische Gouverneur war auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben es gerade schon gehört von Karl Theodor zu Gutenberg. Gavin Newsom hat schon im Januar in Davos kein Blatt vor den Mund genommen.
Just I can't take this complicity. People rolling over. I should have brought a bunch of knee pads for all the world leaders. I mean, handing out crowns and handing out. I mean, this is pathetic.
Den politischen Anführern in Europa hatte er ein erbärmliches Verhalten bescheinigt. Sie würden sich Donald Trump unterwerfen. Er hätte ihnen, so sagt er es, ein paar Knieschoner mitbringen sollen. Newsom fordert Widerstand gegen Trump, wie er ihn selbst leistet. Der 58-Jährige baut sich selbst auf zum Gegenspieler des Präsidenten und er versucht, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Klare, auch harte Worte im Diskurs, aber auch Spott und eine Entertainment- und Charme-Offensive auf Social Media. Als einer der prominentesten Demokraten und als Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaats wäre er ein möglicher Anwärter für die nächste demokratische Präsidentschaftskandidatur. Unsere Politikchefin Carina Mössbauer hat ihn in München spontan vors Mikrofon bekommen und ihn zu Trump und dessen Politik befragt. Wir hören mal rein.
How did you perceive?
Wie haben Sie denn die Rede des Außenministers Marco Rubio heute wahrgenommen? Eher versöhnlich oder aggressiv?
Well, definitely more reconciling in tone, in tenor, in substance. If you read between the lines, marginally different. But the tone and tenor was notable. And if you're going to grade on the curve, it was a masterclass performance compared to Vance. But again, that's if you grade on the curve.
Newsom sagt, was den Ton betrifft, war die Rede bemerkenswert versöhnlich. Inhaltlich unterscheide sie sich von der von J.D. Vance im letzten Jahr aber nur marginal. Im direkten Vergleich mit Vance, aber auch wirklich nur dann, sei die Rede ein Meisterstück gewesen.
Trump, at least it seems that he's.
Es sieht danach aus, als ob Trump gerade auf Deeskalationskurs ist. Er zieht Eis ab und er akzeptiert zumindest vorerst, dass Grönland Teil Dänemarks bleibt. Was hat ihn eigentlich dazu gebracht? War es der Protest im Land wie Ihrer oder waren es die Europäer, die für ihre Interessen eingestanden sind?
People are starting to finally figure out how to deal with Trump. You don't do it from a position of weakness, a capitulation. You do it from a position of strength. You build alliances, conviction. People call him out, hit the bully in the mouth, fight fire with fire. And you're seeing that with European Union coming together, more assertive comments from world leaders pushing back. You're seeing that from the American people pushing back, bottom up. Thousands and thousands of people out in the streets protesting every single day, calling out these abuses, calling out the violence, calling out the lawlessness of the federal administration. Tragically left two American citizens to be killed on the streets, but it finally led Trump administration to reverse course. So across the spectrum, you're seeing him in retreat, which is interesting. Now, question is, can we continue
to, you know, build this kind of resistance and resilience to continue to push back when he is increasingly becoming desperate because he knows he's going to lose in the midterms. So anything's possible between now and November. And that's why I wouldn't be surprised about anything that happens between now and November. And we should all be prepared for it.
Newsom sagt, die Menschen hätten endlich verstanden, wie man mit Trump umgehen muss, dass man ihm unbedingt mit Stärke begegnen muss. Das heißt, Allianzen schmieden, schlechtes Verhalten sanktionieren, dem Bully, also dem, der andere fertig macht, eins auf die Nase geben, Feuer mit Feuer bekämpfen. Mit dem stärkeren Zusammenhalt der Europäischen Union treten auch selbstbewusstere Akteure auf, die ihre Interessen offensiver vertreten. Die Menschen in den USA würden sich endlich organisieren und zu Tausenden gegen Gewalt und Rechtsstaatverletzungen protestieren. Die Trump-Administration merke das und ziehe sich zurück. Die Frage sei, ob dieser Widerstand aufrechtzuerhalten ist, denn ein verzweifelter Trump habe Sorge, dass er die kommenden Zwischenwahlen verlieren wird. Man sollte also auf alles Mögliche vorbereitet sein.
Würden Sie sagen, dass Kanzler Merz den richtigen Ton getroffen hat? War es eine gute Balance zwischen freundlich und bestimmt?
Well, I talked to the Chancellor a few hours ago and I gave him this observation. I said I talked to a half dozen Americans who were here from all sort of political stripes, from pundits to politicians, all had positive words to say about the speech, and I concur.
Thanks a lot, Governor Newsom.
Thank you.
Newsom sagt, er habe mit dem Kanzler nach seiner Rede gesprochen und ihm gesagt, dass er durch die Bank positives Feedback von Amerikanern auf der MSC zur Rede gehört hat. Und dem schließt er sich an. Ich glaube, von diesem Gavin Newsom werden wir noch eine Menge hören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blickt für uns Anne Schwedt an der Wall Street auf die kommende Woche. Guten Morgen, Anne. Was wird wichtig für die Anleger?
Hallo Chelsea. Ja, für die Anleger wird es tatsächlich eine sehr kurze Woche, aber trotzdem wichtig. Heute am Montag bleiben die Börsen wegen President's Day zu. Richtig spannend wird es dann ab Mitte der Woche. Am Donnerstag schauen alle auf das Protokoll der letzten FED-Sitzung und die neuen wöchentlichen Arbeitslosenzahlen. Beides Hinweise, wie nah wir an der nächsten Zinssenkung dran sind. Am Freitag folgt dann das große Datenpaket mit der ersten Schätzung fürs Wachstum im vierten Quartal und den Zahlen zu Einkommen und Ausgaben der Amerikaner. An der Unternehmensfront gelten die Blicke vor allem Walmart als Barometer für die Konsumlaune. Dazu kommen Tech- und China-Akzente mit Palo Alto Networks und Alibaba. Und parallel dazu dürfte das chinesische Neujahrsfest zeitweise für dünnere Umsätze und zusätzliche Schwankungen im Asienhandel sorgen.
Über welches Thema wird nach diesem Wochenende noch gesprochen, Anne?
Ja, da gibt's Gesprächsstoff an der KI-Front und zwar holt sich OpenAI mit Peter Steinberger, den Entwickler hinter dem gehypten Agenten OpenClaw, ins Haus. Das Projekt soll als offene Stiftung weiterlaufen, aber gleichzeitig Kern der nächsten Generation persönlicher Assistenten bei OpenAI werden. Spannend ist das gleich doppelt. Zum einen, weil OpenClaw zeigt, wie schnell solche Agenten sich verbreiten, bis nach China schon, wo sie zum Beispiel in Baidus Apps schon eingebaut werden. Und zum anderen, weil Sicherheitsexperten genau vor dieser Offenheit warnen und OpenClaw bereits als mögliches Einfallstor für Cyberangriffe eingestuft wird, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Ali Akbar der Letzte seiner Art ist. Zumindest laut BBC ist er der letzte Zeitungsausrufer von Paris. Seit über 50 Jahren tingelt er mit den neuesten Blättern durch die Kneipen und Bars seines Viertels, jeden Tag zwischen 15 und 22 Uhr. Er ruft den Gästen die neuesten Schlagzeilen zu. Heute macht er das nur noch aus Nostalgie, sagt er, denn gedruckte Blätter verkaufen sich immer weniger, auch in Frankreich.
My name is Ali Akbar. I'm selling newspapers in this area since January 1973. Exactly. I became legend for the local people here. Now the selling papers is too difficult. You know, people, they don't buy papers anymore. And I'm doing this by nostalgia, you know. So I'm doing since 53 years.
Auch wenn nur wenige die Zeitung kaufen, so freuen sich doch die Menschen, wenn er auftaucht. Wenn die Schlagzeilen zu langweilig sind, dann erfindet er selbst welche. Trump kauft Korsika, ruft er dann zum Beispiel. Ali ist Kult. Das war schon so, als der junge Emmanuel Macron noch Student in Paris war. Und jetzt? Jetzt ist Macron längst Präsident und als solcher hat er Ali Akbar nun ausgezeichnet mit dem französischen Verdienstorden. Der ist seit Napoleons Zeiten die höchste Auszeichnung für Zivilisten. Im Élysée-Palast wurde Ali zum Ritter ernannt.
Monsieur Ali Akbar, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Mérite.
Ali war danach ganz gerührt, dass der Präsident ihn persönlich ausgezeichnet hat.
Ich bin sehr content, que Monsieur le Président lui-même, il m'a remis le cette médaille. Et je suis très content, je suis très honoré.
Vom Mann mit der Zeitung zum Ritter der Republik. Vielleicht ist das der schönste Gag dieser Geschichte. In einer Welt, die immer digitaler wird, bleibt manchmal gerade das Analoge unersetzlich. Die Stimme, der Klang, die kleine Geste, die ein Viertel zusammenhält.
Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune, un rendez-vous improvisé sous la lune.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diese neue Woche. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune.